Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zu diesem Thema des Gottesdienstes Petrus habe ich einen Predigttext rausgesucht aus dem Schluss des Johannesevangeliums. Wir wollen hören, die ersten 14 Verse aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kanaan in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich sein Obergewand um, er hatte nämlich nur ein Unterkleid angehabt, und sprang in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot hinter ihm her. Sie waren nämlich nicht weit vom Land, sondern nur in einer Entfernung von etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit dem Fischen hinter sich her. Als sie nun an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses gewaltige Evangelium des österlichen Fischzuges, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns diese 14 Verse schenkst heute Morgen, dass wir von und aus ihnen lernen anhand des Petrus, was es bedeutet, in deiner Nachfolge zu stehen. Wir wollen dich jetzt bitten für diese Predigt um deinen guten Heiligen Geist, Herr, dass wir das begreifen können, fassen können, verstehen und umsetzen können, was du uns zu sagen hast. Damit dieses geschehen kann, Herr, damit du zu Wort kommst in dieser Predigt, dazu brauchen wir dein Geleit und deine Führung. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das wird eine relativ persönliche Predigt, denn ich nehme sie jetzt mal mit hinein in meine Bibellese. Ich lese jeden Tag zwei, meistens drei Kapitel aus der Heiligen Schrift. Und wenn ich die Kapitel lese, dann ist es so, dass ich immer wieder mich frage, warum steht das in der Schrift? Das ist so eine Leitfrage meiner Auslegung, dass ich immer wieder hinterfrage, warum denn das jetzt? Gerade auch vermeintliche Banalitäten. Und ich habe in den letzten 40 Jahren finden dürfen, dass mich das immer sehr, sehr weit gebracht hat, weil ich über die Antwort darüber, nicht nur, dass man dann so historisch interessiert oder theologische Wichtigkeiten findet, nein, sondern dass es mir etwas sagt für meine Nachfolge. Und ich habe vor einigen Wochen noch einmal das Johannesevangelium gelesen und dann war das natürlich das letzte Kapitel halt. Und ich habe so vieles in dieser Geschichte gefunden, dass mir damals schon gesagt hat, Mensch, das bringst du noch mal mit, wenn du über den Petrus sprichst. Heute ist Petrus Thema, deshalb dieser Predigttext und ich möchte sie mit hineinnehmen über das, was ich dann so befragt habe, wo ich auf diese Text geschaut habe, eben mit dieser Frage, warum ist das so? Warum geschieht das so? Warum erzählt Gott das so in der Heiligen Schrift? Warum soll das so drin sein? Und ich möchte mit Ihnen das Überlegen, Beobachten, und im Lateinischen heißt das Überlegen, das Beobachten, Speculari, Speculari, da kommt das Spektiv her, aber auch die Spekulation halt. Spekulation ist nicht nur das, was an der Börse gemacht ist, wo man nicht weiß, wo die Reise hingeht, sondern Spekulation meint eigentlich von der ursprünglichen Wortbedeutung wirklich das Überlegen, das von erhöhtem Standpunkt betrachten und daraus Schlüsse ziehen. Und deshalb habe ich diese Predigt auch überschrieben, Spekulation über den Sprung ins Wasser, denn so heißt die Perikope bei mir. Also wenn ich irgendwelche Notizen mache, steht da dann nicht hier österlicher Fischzug, sondern da steht immer SIW, Sprung ins Wasser. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, Spekulation über den Sprung ins Wasser. Und ich habe 5 Punkte, wo ich mit Ihnen heute Überlegungen anstellen möchte, warum das so passiert ist. Erstens möchte ich spekulieren über den Sprung als solches. Zweitens über das Überziehen des Obergewandes. Drittens über die Zahl 153. Viertens möchte ich spekulieren und nachdenken über den Fels. Und fünftens spekulieren und nachdenken über die Offenbarung. Hört sich jetzt alles ein bisschen theoretisch an, aber Sie werden das gleich verstehen, worin ich Sie hoffentlich mitnehmen möchte. Das Erste, worüber ich spekulieren möchte, ist über den Sprung. Das ist ja ein bisschen was Besonderes. So ein gestandener Mann, so ein Erwachsener, der springt wie so ein kleines Kind ins Wasser. Warum springt er ins Wasser? Warum tut er das? Also die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten und doch, wenn man darüber nachdenkt, ist da eine Menge Theologie, eine Menge Aussage drin. Nun, das ist relativ klar, warum er springt, auch wenn da die Bibel nichts zu sagt. Das müssen wir überlegen, das müssen wir so ein Stück weit spekulieren. Der freut sich einfach, dass Jesus da ist. Johannes, das ist ja der Jünger, den Jesus lieb hatte, sagt, es ist der Herr. Und als er das schnallt, da gibt es für ihn nur eins, zum Herrn. Das ist ihm vollkommen egal, dass die anderen am Arbeiten sind, dass hier ein Riesengeschäft ist. Die haben ja die Netze voll, könnte man sagen, meine Güte, erstmal das Geschäftliche abarbeiten halt. Ne? Da sind wir finanziell erstmal saniert, dann können wir die nächsten Tage essen, leben in Saus und Braus. Und es ist ja zu befürchten, dass so Netze, die können ja zerreißen, dass was passiert, dass der ganze Fang dann perdu wäre. Nein, spielt keine Rolle. Jesus ist da. Und der springt ins Wasser, alles andere interessiert den überhaupt gar nicht mehr. Es geht nur noch um den Herrn. Und da ist er auch schneller als die anderen halt, die dann mit dem Boot hinterherkommen halt. Aber die Fische, nicht, die blockieren ihn. Das ist auch ein tiefes Bild für den Mammon, den wir haben, den Besitz, der uns so häufig blockiert. Ne? Da können wir nicht zu Jesus kommen halt. Nicht? Aber für Petrus spielt das keine Rolle. Ich muss zu Jesus. Und wenn da eben nicht hinzulaufen ist, dann muss man eben hin. Schwimmen spielt keine Rolle. Ab ins Wasser und zu Jesus. Ich möchte Ihnen das nochmal verdeutlichen, halt auch was der Hintergrund ist, dass das eben auch damit zu tun hat, weil er Jesus liebt. Das ist ja dann, was in der Anschlussperikope kommt, ne, wo Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb, hast du mich lieb? Und er bejaht das halt. Und es ist tatsächlich die Liebe. Der hat Jesus so lieb, dass er unbedingt zum Himmel will. Ich möchte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich sage, heute wird es ein bisschen persönlich halt. Wir haben einen kleinen Hund gehabt, der ist leider vor 3 Monaten gestorben. Nur so ein 3 Kilogramm schwerer Dackel. Aber das war ein ganz großartiges Tier, der uns zu Hause, meiner Familie, viel, 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 viel Freude gemacht hat. Wir sind heute noch sehr traurig darüber, dass er nicht mehr lebt. Und dieser Dackel hat mich gemocht. Meine Tochter hat er geliebt und meine Frau hat er abgöttisch geliebt. Also wenn ich nach Hause gekommen bin, dann hat er schon mal mit dem Schwanz gewedelt und ist auf mich zugelaufen, das war das eine. Aber es konnte auch passieren, wenn er auf der Couch mit meiner Frau saß, dass der überhaupt gar keine Notiz von mir genommen hatte. Das war dann so. Muss man mit leben. Manchmal, wenn ich mich dann auf die Couch neben meine Frau setze, hat dieser kleine, so sind die Dackel, mal auch angefangen zu knurren, weil er das nicht wollte. Nicht? Da wollte er nicht, dass ich auch dann mit meiner Frau sitze. Halt. Das muss man dann akzeptieren als Hundebesitzer. Wenn meine Tochter aus der Schule kam, dann ist er immer zur Tür gelaufen. Aber glauben Sie mir, wenn meine Frau kam, dann hat dieser Hund, ich kann das nicht anders beschreiben, geschrien. Gerade wenn er, wir haben 2 Stockwerke in unserem Haus, im oberen Stockwerk war, da kam die Treppe nicht runter, so klein war. Und wenn das Auto meiner Frau vor wurde, hat er geschrien, weil er unbedingt jetzt runter wollte. Und wir haben ihn da nicht geholt. Dann hat er gebellt und alles gemacht, Geräusche. Und man sagt, das kann aus so einem kleinen Tier gar nicht rauskommen. Weil meine Frau da war, auch wenn die nur 10 Minuten beim Bäcker war, kam wieder halt nicht. Der hat sich so gefreut, da mussten wir auch immer aufpassen, weil vor Freude hat er sich dann häufig bepinkelt von oben bis unten, auch wenn die, wie gesagt, nur 10 Minuten da war. Er wollte unbedingt hin, auch wenn der am Fressen war, spielte keine Rolle, so verfressen der gewesen war, sofort zu meiner Frau hin, weil er die so sehr geliebt hat. Und das ist das, was wir hier eben auch sehen bei Petrus. Der liebt den Herrn.
Und deshalb hat er so einen unbedingten Zug dahin. Das ist ihm vollkommen egal, alles andere. Es gibt nur noch eins.
Und so hat es wirklich den Zug, dass er ins Wasser springt. Und ich sage ja, bei Petrus können wir vieles sehen, was schiefgegangen ist. Einige Tage zuvor hat er den Herrn verleugnet. Vieles ist in seinem Leben, hat nicht funktioniert. Vieles ist daneben gegangen. Aber eins hat ihn ausgezeichnet. Das können wir an diesem Sprung sehen, dass er Jesus geliebt hat. Als er hört, Jesus ist da, dass es da so einen Zug gibt. Und da frage ich mich, wie ist denn mein Zug zu Jesus? Freue ich mich darüber, dass Jesus zu mir kommt, immer wieder, wenn ich in seinem Wort lese. Gestern hat Andreas Schröder im Zelt darüber gepredigt, über das dreimalige Kommen Jesu, dass er gekommen ist, damals in die Welt vor 2000 Jahren, dass er heute noch zu uns kommt, im Geist und im Wort, und dass er wiederkommen wird. Freue ich mich, frage ich mich dann, darauf, wenn ich mit Jesus Begegnung in seinem Wort haben darf, freue ich mich darüber, dass Jesus wiederkommen wird. Nicht immer ist das so in meinem Leben halt. Manchmal sind andere Dinge, das ist das Weltliche, was mich gefangen nimmt. Da muss ich immer wieder in die Buße gehen, muss Gott um Vergebung bitten. Aber das gehört zum Christsein dazu, dass man sich freut darüber, dass Jesus kommt, dass Jesus da ist. Und Gott sei Dank ist das auch in meinem Leben immer wieder so, dass ich richtig Spaß und Freude daran habe, Spaß und Freude habe, wenn ich Bibel lesen darf, dass ich mich beruflich damit beschäftigen darf. Und ich möchte euch fragen, ob ihr auch so seid wie Petrus, dass wenn es heißt, Jesus, dass das Herz schneller schlägt, dass man sagt, alles andere ist egal, lasse ich los. Ich spring bildlich gesehen ins Wasser, Hauptsache zu ihm. Spekulation über den Sprung bei Petrus, bei mir, bei euch. Ein zweites, Spekulation über das Obergewand. Das erste war relativ klar, da muss man keine Theologie für studiert haben, warum denn Petrus hier reinspringt. Aber die andere Frage, die ist schon ein bisschen intensiver, das zweite, was jetzt kommt, warum zieht er sich das Obergewand an? Also Jesus ist da, er sieht ihn, Fische spielen keine Rolle mehr, seine Mitjünger spielen keine Rolle mehr, aber er springt nicht blindlings ins Wasser, sondern eins macht er vorher, er, der nur Untergewand da steht, er zieht sich das Obergewand um. Und das macht auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich irgendwo ins Wasser springe, um zu schwimmen, dann ist ja Kleidung hinderlich, die zieht sich voll, es zieht mich nach unten. Ist ja eher so, das kennen wir so aus den Filmen, wenn da was weiß ich, so ein Rettungsschwimmer jemanden da rauszieht, dann schnell die Jacke noch aushält und das T-Shirt runter und dann schmeißen sie sich in die Fluten halt nicht, weil eben die Kleider sich vollziehen. Hier ist genau das Gegenteil. Er zieht sich etwas über. Und die Bibel erzählt das, ist ja eigentlich eine Sache, wo man auch wieder sagt, also, muss doch nicht erzählt werden, ist da vollkommen egal, auch von welcher Seite der ins Wasser springt. Aber warum erzählt die Bibel das, warum legt die da Wert drauf? Er sagt das nochmal, er hatte nur das Untergewand an, jetzt zieht er sich ausdrücklich noch das Obergewand um, obwohl er ja so voller Freude ist. Warum? Die Bibel sagt es nicht, aber wenn man ein bisschen die Bibel kennt und weiß, was Nacktheit bedeutet vor Gott, dann versteht man es. Im Paradies sind Adam und Eva zunächst nackt. Als sie aber in Sünde gefallen sind, vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sind sie ebenfalls noch nackt, aber vor dem Essen vom Baum sind sie nackt und haben sich nicht geschämt. Nach dem Sündenfall haben sie sich geschämt. Sie waren nackt und schämten sich und dann versucht ja Adam sich auch noch zu schürzen vor dem lebendigen Gott, weil er weiß, ich kann so nicht vor den lebendigen Gott treten. Und es geht nicht um die körperliche Blöße, dass man nichts anhat, sondern es geht um die Sündhaftigkeit. Das Nacktsein ist in der Bibel immer wieder so ein Terminus, der steht für die erkannte Sündhaftigkeit. Und wenn ein Mensch erkannt hat, dass er vor dem lebendigen Gott gesündigt hat, dann weiß er, dass er vor ihm nicht bestehen kann. Übrigens, bei der zweiten Lesung, Lukas 5, ist das so. Petrus erkennt beim Fischzug, das ist der lebendige Gott. Und dann sagt er, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann nicht vor ihm bestehen. Das ist dasselbe Motiv wie hier. Und das Überziehen meint hier, da bin ich ganz, ganz sicher, nicht eben nur ein Kleidungsstück, sondern es macht deutlich, dass hier Petrus zum Ausdruck bringt, ich bin Sünder und ich muss für mich bekleiden, sonst kann ich vor diesem lebendigen Gott nicht bestehen. Aber eben nicht mit einem Kleidungsstück, das wir bei C&A oder bei irgendeinem anderen Bekleidungsladen kaufen können, sondern wir müssen mit etwas anderem bekleidet sein, nämlich mit dem Blut des Heilandes. Das heißt immer wieder in der Schrift, lest es nach, Epheser 4, 24, Kolosser 3, 10, zieht den neuen Menschen an. Oder 1. Korinther 15, das Verwesliche muss das Unverwesliche anziehen in dieser Welt. Das heißt, wir müssen bekleidet sein mit dem Blut Jesu Christi. In der Offenbarung ist immer wieder die Rede davon, von den neuen Kleidern, die die Heiligen angetan haben. Das sind die Kleider, die durch das Blut Jesu Christi rein weiß gewaschen sind. Denn ohne das können wir vor Gott nicht bestehen. Und das ist der Hinweis dieses Obergewandes, dass Petrus, der Jesus verleugnet hat, der ein Versager ist, der ganz genau weiß, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann. Der sagt, vor dem Gott muss ich mich anziehen, da kann ich nicht nackt vorstehen. Und das ist natürlich einmal das, was tatsächlich so da passiert ist am See Genezareth, aber was natürlich eine tiefere geistliche Bedeutung hat. Dass wir vor dem lebendigen Gott nicht bestehen können, dass wir uns nur schämen. Auch da wieder eine kleine Geschichte aus meiner Zeit, als ich Vikar war in Rauschholzhausen in der Kurhessischen Landeskirche. Und ich weiß noch, da waren Sommerferien, mein Vikarsvater, der war fast die ganzen Ferien über weg im Urlaub in Frankreich und jetzt musste ich die Gemeinde 5 Wochen leiten kommissarisch. Ich war die Vertretung und da gab es eine Hitzeperiode und da waren in einer Woche 4 Leute zu beerdigen. Und wenn man so Vikar ist, dann wird ja schon ein bisschen schwierig, kriegst du das hin? Und das hatte ich geschafft. Durch Gottes Gnade war alles gut gelaufen, ich hatte das alles hinter mich gebracht, das war super. Und ich weiß noch, da war ein Tag, da war es so heiß und da habe ich mich dann in die Sonne gelegt. Nur in der Badehose, Sonnenbrille auf und weil es so gut geklappt hatte mit der Beerdigung, habe ich eine Zigarre geraucht. So, mache ich ab und zu. So, und wie ich da so liege, fährt auf einmal ein dicker Mercedes vor, da steigt so ein Mann aus, der war damals so doppelt so alt wie ich, so wie ich heute bin halt, nicht? Und er sah mich da so liegen, und er sagt, ey, komm mal her. Und dann bin ich zu ihm hingegangen, dann sagt er zu mir, ey, sag mir mal, wo wohnt denn hier der neue Pfarrer? Ich habe das gar nicht geschnallt, dass er nicht den Pfarrer, sondern den Vikar meinte. Dessen Vater war natürlich war verstorben, das merkte ich aber nicht. Ich denke, der Pfarrer wohnt hier nicht. Ja, hier muss irgendeiner wohnen halt nicht. Der Meier, der ist ja nicht da. Also der alte Pfarrer halt zu sagen, der macht hier die Beerdigung. Und dann stand ich, so wie ich war, mit der Sonnenbrille, mit der Zigarre und in der Badehose vor diesem Mann, der seinen Vater verloren hatte. Und merkte, der fragt, der sucht ja nach mir. Das war mir unsagbar peinlich. Also nicht, weil ich war damals nicht so dick wie heute, damals konnte ich mich noch anders sehen lassen, sondern einfach dieses, ja, das gehört sich nicht, vor diesem Mann in dieser Entblößung zu stehen halt. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, entschuldigen Sie, ich bin der Vikar, ich mache das. Dann entschuldigte er sich, dass er mich geduzt hat, da war alles in Ordnung, er war angezogen halt. Aber das meint dieses Nacktsein und dieses sich schämen schon vor Menschen, das ist viel stärker bei mir auch, wenn ich beispielsweise sonntags einen Gottesdienst mache. Manchmal trete ich hier vorne hin, das darf ich euch sagen, an diesen Tisch und schäme mich. Schäme mich dafür, dass ich jetzt das Wort sagen darf, aber so sündig bin, weil die Woche wieder so vieles falsch gelaufen ist. Ich wieder so viele falsche Gedanken hatte, so häufig daneben gelegen habe, so viele Dinge nicht geschafft habe und gemacht habe, dass ich mich einfach schäme. Dass ich nur sagen kann, ja, ich muss mich kleiden, aber nicht hier mit dem Talar. Ich muss mich kleiden mit dem Blut Jesu Christi. Das ist das, was Zinzendorf in seinem Lied sagt, halt Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und dann kommt es, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Aber nicht nur, wenn ich in den Himmel eingehe. Immer wieder, wenn ich Begegnung mit Gott habe, wird mir bewusst, dass ich Sünder bin und dass ich mich bekleiden muss mit seinem Blut. Das ist das, was ich aus dieser Spekulation über das Obergewand nehme halt. So wie Petrus klar war, nackt kann ich vor diesem Gott nicht bestehen. Ich muss mich bekleiden. So ist für mich klar. So ist es für jeden Christen klar, wenn ich in die Gegenwart des lebendigen Gottes trete. Ich kann vor ihm nicht bestehen. Und da möchte ich dich so fragen, wie gehst du denn in die Begegnung mit Jesus hinein? Wie geht es dir denn, wenn du in der Schrift liest, wenn du sonntags in den Gottesdienst gehst? Es ist nie verkehrt, das wollen wir an Petrus lernen, wenn uns bewusst ist, wir müssen uns bekleiden mit dem Blut des Heilandes. Eine dritte Spekulation über die 153. Die 153 ist eine spannende Zahl, das ist ja interessant. Die Bibel sagt hier glasklar, wie viele Fische im Netz sind. Auch das wieder so ein Detail, wo man sagt, warum? Warum ist das so wichtig? Deshalb, weil diese Zahl so eine mathematisch spannende Zahl ist. Wenn Sie so ein bisschen mit Mathematik zu tun haben, dann wissen Sie das. Da erzähle ich Ihnen jetzt nichts Neues. Für diejenigen, die da vielleicht nicht so ganz bewandert sind, so 153 ist eine ganz wichtige zentrale Zahl. Also einmal ist 153 die Summe der Zahlen aus 1 bis 17. Also wenn Sie zählen 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 17 hoch, kommen Sie auf 153. 17 übrigens auch eine ganz wichtige zentrale Zahl in der Mathematik. Sie können das dann auch als so mit so Zahlendreieck darstellen, die 153 halt als gleichmäßiges Dreieck, wenn Sie jeder 153 Punkte nehmen. 153 ist auch die Summe der ersten fünf Fakultäten, also 1 Fakultät plus 2 Fakultät plus 3 Fakultät plus 4 Fakultät plus 5 Fakultät gibt 153. Man kann einen Algorithmus bilden, halt, wo alle Zahlen, die durch 3 teilbar sind, in Verbindung mit 153 stehen. Also das ist eine ganz große Besonderheit in der Mathematik. Da gibt es noch viele, viele andere Dinge. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Das ist halt, warum es hier drin steht. Es ist vielleicht auch nicht das, was dann Pythagoras, ist ja so ein großer Mathematiker gewesen, halt. Das ist ein Satz des Pythagoras, kennen wir alle nicht. Die Summe der Inhalte der Kathetenquadrate ist inhaltsgleich des Inhaltes des Hypotenusenquadrats, nicht a Quadrat plus b Quadrat c Quadrat. Das war dieser Pythagoras halt. Der hat ganz viel über Mathematik nachgedacht halt. Und der hat gesagt, die Summe aller Arten in der Natur, also alles, was wir kennen, an Tieren, an Dingen halt, das ist genau diese Summe 153. Hat das auch gebracht, also auch so eine ganz besondere Zahl. Dann hat man in der antiken Zoologie später gesagt, ja, es ist mehr als 153, alle Arten, aber alle Fischarten, die wir kennen, alle Fischarten, die es auf der Welt gäbe, so heißt es, das seien 153. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was jetzt theologisch gedacht wird. Also wenn Sie mal einen Kommentar haben, lesen Sie mal nach, Johannes 21, was da alles drinsteht an Spekulationen, warum denn 153? Also da ist zum Beispiel so eine Spekulation, dass gesagt wird, ja, die ersten vier Bücher der Bibel, also Genesis, Exodus, Leviticus, also die ersten vier Bücher Mose, die mit ihren Kapiteln, wenn man die zusammenzählt, sind genau 153. Das ist ein Verweis, weil Deuteronomium, das fünfte Buch, ja quasi eine Wiederholung ist, wie wichtig das Gesetz ist, das sei hier ausgesagt. Dann gibt es Zahlenspekulationen halt, also dass man hingeht, setzt die Zahl 153 mit Buchstaben zusammen, das kennen Sie aus dem Lateinischen, dass im Lateinischen die Buchstaben, das M zum Beispiel 1000 bedeutet, das ist L 50, C 100, so ist das auch im Hebräischen halt. Und wenn man dann die 100 nimmt, das ist das Kof, die Nun ist 50 und Gimel, also sind Buchstaben, ist 353. Und diese drei Buchstaben haben aber im Hebräischen auch Bedeutungen halt, also Bilder, mit denen sie abgebildet wurden. Das wissen Sie aus Ägypten halt, da wurden immer wieder Buchstaben auch mit Bildern abgebildet. Das wissen Sie aus den Hieroglyphen und sowas. Und so war das im Hebräischen zum Teil auch. Und diese drei Buchstaben werden dargestellt mit dem Kamel, mit dem Nadelöhr und mit dem Fisch. Und dann wird dann ausgelegt von den Auslegern, ja, 153, hier wird gesagt, ja, weil Kamel und Nadelöhr, da weiß man das hier sofort nicht, es ist unmöglich, dass ein Reich ans Himmelreich kommt, so, das funktioniert nicht, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr geht. Das ist quasi nur durch den Fisch, und Fisch ist ja das Symbol für Jesus Christus, Jesus Christus, Theos, Uos, Soter, also das ist ganz weit hergeholt, also da gibt es Spekulationen, also das reißt überhaupt gar nicht ab, oder zum Beispiel Hieronymus, der Kirchenvater, der hat dann gesagt, ja, in Anlehnung an dieses antike Modell mit den Fischen hat gesagt, ja, man darf das nicht als Fische sehen, sondern diese 153 seien nicht alle Fische, sondern alle Völker, die es gäbe. Und das ist der Auftrag zur Mission, man müsste alle Völker holen, halt. All diese Dinge werden da ausgelegt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich mache hier auch einen Stopp, ich habe noch ein bisschen mehr hier auf dem Zettel stehen halten, nicht, was es an Spekulationen darüber geht, das ist mir zu hoch. Also entweder bin ich zu begrenzt in meiner Theologie, habe nicht genügend IQ-Punkte halt, oder aber also manches ist wirklich übertrieben, und passt auch bitte auf, bei so Zahlenmystik, die in die Kabbalistik geht, ganz, ganz vorsichtig. Ich bin da eher nüchtern. Heute ist ja Geburtstag von Calvin, den wir bedenken, bin ein nüchterner, reformierter Theologe halt, ne, gehe da ganz nüchtern ran und ich sage mir, was bedeuten für mich die 153? Alles andere ist nett mal drüber nachzudenken, aber das sagt mir geistlich gar nichts. Was sagt mir denn die 153? Ich sage, heute ist eine persönliche Predigt halt, ob ihr das mitnehmen könnt oder nicht. Nein, ich sage erstmal, Wahnsinn, Wahnsinn, wie der Herr die Seinen versorgt. Also es sind 7 Mann, die da sind. Es wird ja ausführlich gesagt, halt, wer das alles ist, wird zu Anfang aufgezählt. Also es sind 7 Leute und die kriegen 153 Fische, große Fische. Also ich bin Angler, ich weiß, was ein großer Fisch ist und wie lange man also auch von einem Fisch essen kann halt, ne? Also das heißt hier, und das ist die Botschaft für mich, die sind überreich versorgt. Die haben nicht nur genug zu essen, die hatten ja Hunger. Jesus fragt sie ja an der Stelle, er sagt, habt ihr was zu essen? Nein. Das war nicht damals bei uns hier, kannst in Aldi gehen, kannst kaufen und sowas halt, oder was weiß ich, die Bares bezahlt, nichts. Jetzt haben sie zu essen halt, die werden versorgt und mehr noch. Das, was übrig bleibt, das können sie verkaufen, das haben sie also alles drin. Das heißt, die Bibel sagt, es ist so viel, dass 7 Mann, jeder von denen hat 21 Fische etwa zu sagen, dass sie genug zu essen haben und dass sie auch für die nächsten Wochen überreich versorgt sind. Das ist das, was mir diese Zahl 153 sagt, so ganz banal. Es sind ganz viele. Aber ein zweites sagt mir diese Zahl auch noch. Das ist was ganz Persönliches. Der Herr weiß, was wir im Portemonnaie haben. Also, Gott weiß ganz genau, wie viel er den Seinen gegeben hat. Ganz genau, was diese 7 Jünger bekommen haben, an Gaben zugeteilt. Und vielleicht guckt ja Gott, was machen die denn mit den 153 Fischen? Nehmen sie es nur für sich, dass sie sagen, jetzt erstmal jeder 2 auf den Grill geknallt hier und der Rest, was übrig bleibt, die werden wir dann verkaufen und das Geld, damit lassen wir es uns dann einen Monat gut gehen. Oder waren die von der Sorte, die gesagt haben, ja, wir essen uns satt, wir verkaufen die auch, aber so 2 Fische, das ist der 10., gucken wir mal, wo jemand nichts zu essen hat. Das ist ein Blinder, der um die Ecke sitzt. Gott wusste ganz genau, wie viele Fische er dem Petrus und den anderen 6 gegeben hat. Er wusste, was wir im Portemonnaie haben. Und er weiß auch, was Olaf Latzel im Portemonnaie hat. Alles, was ich im Portemonnaie habe, ich auf meinem Konto, in meinem Aktiendepot, ist alles von Gott geschenkt. Gott weiß es ganz genau. Wird er sich eines Tages mit mir darüber unterhalten, das sagt mir diese Geschichte, wie ist es denn gewesen mit deinen 153 Fischen? Was hast du denn mitgemacht? Alle nur selber auf den Grill gehauen oder auch an die anderen gedacht? Wochenspruch diese Woche, Galater 6,2, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Nochmal, ganz persönliche Predigt, was mir Gott sagt über mein Portemonnaie. Er sagt mir, ich versorge meine Leute über euch, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und Hunger hast du, Olaf Latzel, auch noch nicht gehabt. Aber ich darf auch wissen, dass er weiß, was ich im Portemonnaie habe, weil er ja alles reingetan hat. Das meine ganz banale Auslegung über die 153, nicht so hochtheologisch, hochmathematisch, sondern ganz nüchtern runtergebrochen. Eine vierte Spekulation, Spekulation über den Fels. Wenn man das liest, unseren Text auf sich wirken lässt, laut liest, dann wird eins deutlich, hier steht 4-mal Simon Petrus, einmal nur Petrus, Simon Petrus, Simon Petrus, Simon Petrus, Simon Petrus, diese Betonung auf den Petrus, auf den Fels, der Fels. Man kann das ja verstehen eben als diese Person, diesen Fischer aus Kapernaum, aber man kann es eben auch verstehen als den Fels der Kirche. Ich habe sie mit diesem Wort begrüßt, dass als Petrus das eben sagt, halt, du bist der Christus, das auf dieses Bekenntnis hin Jesus sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde gründe. Wir verstehen diese Bibelstelle Matthäus 16, 16 bis 18 nicht so wie die katholische Kirche, dass es dann eine Einsetzung eines Papstamtes gegeben hätte, sondern zu sagen, das ist Kirche, da wo eben Jesus als der Sohn Gottes bezeugt wird. Und darauf gründet sich die Kirche. Und das ist ja ganz interessant. Einige Tage später kommt es zu dieser gigantischen Predigt von Paulus, Apostelgeschichte 2. Kommt natürlich, da ist die Himmelfahrt und dann kommt die Pfingstpredigt, aber es ist kurze Zeit danach. Und hier wird kurz vorher deutlich gemacht, was Felsengrund der Kirche ist. Was ebenso den Fels, die Grundlage der Gemeinde Jesu Christi, nicht eine Landeskirche, sondern die Gemeinschaft der Heiligen ausmacht. Und das sind 2 Dinge, die wir hier in dieser Geschichte lernen können. Dass da so häufig der Fels steht in dieser Geschichte. Das ist erstens, dass der Fels der Kirche aus den Menschen besteht, die einen absoluten Zucht zu Jesus haben. Wir haben im ersten Punkt darüber gesprochen, die Liebe zu Jesus haben. Kommt auch, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, in den nächsten Versen dann, wo Jesus immer wieder fragt, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb. Das muss sein bei denen, die zu Jesus gehören. Das ist der Grund der Kirche. Die, die Jesus lieb haben, nicht irgendwelche Gebäude, nicht irgendwelche Titel, Hauptpastor St. Martini oder Bischof in irgendeiner Landeskirche oder sonst irgendetwas. In der Kirche kommt es nur auf die an und nur das ist Kirche, wo Brüder und Schwestern den Heiland richtig lieb haben. Hast du mich lieb? Das ist der Felsengrund der Kirche. Und ich bin ja hauptamtlicher Mitarbeiter in einer Organisation, die sich Kirche nennt. Entscheidend ist da nur eins, ob ich Jesus lieb habe, das muss ich mich immer wieder fragen, so wie Petrus hier auch gefragt wird, bist du, hast du mich lieb, hast du mich lieb, hast du mich lieb, bist du wirklich Fels? Dann möchte ich dich fragen, bist du wirklich Fels der Kirche? Oder nur Karteileiche oder so Mitschwimmer? Bist du Fels der Kirche? Das ist das Erste, was den Felsen der Kirche ausmacht, dass die Felsen der Kirche sind, wie Simon, dass sie einen Zucht zum Heiland haben, dass sie ihn lieb haben. Und ein zweites, und das ist so ein Motiv in dieser Geschichte, deshalb mag ich diese Geschichte so, die ist so gewaltig halt zu sagen, dass da jemand nicht nur Jesus lieb hat, das ist das eine, dass das Geistliche stimmt, sondern dass er bereit auch aus dieser Welt die Netze anzupacken, ja? Es gibt diesen Moment, wo er vom Netz weggeht, als er Jesus sieht, da gibt es nur eins, ins Wasser springen. Aber als sie dann beieinander sitzen und es ist nötig, die Fische reinzuholen, da sitzen alle beim Feuer und die konnten im Wasser kaum das Netz ziehen, die anderen sechs. Aber dann ist dieses Boot oder diese beiden Boote angelandet, jetzt ist das Netz noch voll, die anderen sitzen mit am Feuer bei Jesus und dann heißt es hier, Petrus geht hin und er zieht dieses Netz ran, was eben sechsen im Wasser unmöglich gewesen ist, trotz des Auftriebes, das schafft er jetzt. Jetzt kann man denken, das ist so ein Supermann, das ist er nicht. Er geht in der Kraft des lebendigen Gottes. Jesus sagt ja, dass er es holen soll, dann kann er dieses Netz reinziehen. Aber dazu muss er sich zur Verfügung stellen. Und dann sind selbst unmögliche Dinge möglich. Aber das ist wichtig, dass wir bereit sind, eben auch irdisch mit anzupacken, die Netze anzupacken. Gerade, und jetzt bin ich wieder bei diesem missionarischen Gedanken zu sagen, wenn es darum geht, eben nicht nur die Kirche zu renovieren, sondern Menschen zum Glauben zu bringen. Das ist ja hier Fisch fangen, und davon spricht die Bibel ja symbolisch. Lukas 5 haben wir es gehört, ihr werdet jetzt Menschenfischer sein. Und so wie Petrus hier bereit war, das Netz reinzuziehen mit den Fischen, genauso war er einige Tage später bereit, ein ganz großes Netz auszuwerfen und das reinzuziehen in der Pfingstpredigt. Da predigt er und Tausende kommen zum Glauben. Da hat er rangezogen, da hat er sich zur Verfügung gestellt. Und das macht den Felsengrund der Kirche aus. Dass Männer und Frauen bereit sind, andere zum Glauben zu führen, das meint Christsein. Gerettet sein macht Retter Sinn. Wenn ich verstanden habe, wer Jesus ist, dann muss mir kein Pastor Latzel erklären, dass ich Leute zum Zelt einzuladen habe oder meinem Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen habe. Da werde ich mit anpacken, von mir aus. Da werde ich sehen, wo ich Menschen ziehen kann, so wie Petrus eben hier dieses Netz ranzieht. Und wenn man sagt, die Aufgabe ist zu gewaltig, ja auch, dieses Netz war zu gewaltig, 153 zappelnde Fische, die ziehst du nicht eben im Netz mal ran. Es sei denn, der Heiland gibt dir die Kraft. Und genauso können wir auch keinen Menschen zum lebendigen Glauben bringen, es sei denn, der Heiland autorisiert uns. Aber das ist Felsengrund der Kirche, dass Menschen bereit sind, sich in diesen wahnsinnigen Dienst, diesen schweren Dienst zu stellen und dann mitzuerleben, dass Jesus selbst es schenkt, dass wir Menschen zu ihm bringen können. Das Spekulation über den Fels. Und dann denke ich über meine Situation nach, nochmal hauptamtlicher Mitarbeiter in der Kirche und sage ich, jawohl, das will ich immer wieder schauen, dass der Herr mir das schenkt, die Liebe zu ihm und dass ich immer wieder bereit bin, die Netze auszuwerfen und versuchen, in seinem Namen heranzuziehen. Und wie sieht es bei dir aus? Bist du Felsengrund der Kirche oder Karteileiche? Liebst du Jesus und packst du mit anderen die Netze? Oder sagst du, naja, eher so ein Betreuungsverein, diese St. Martini-Gemeinde und die Bremische Landeskirche, sollen die mal gucken, ich nehme das mit, was ich brauche. Und ein fünftes und letztes, Spekulation über die Offenbarung. Dreimal in diesem Text heißt es, so offenbarte sich, also es geht dann los in dem Text, da heißt es, danach offenbarte sich Jesus abermals. Er offenbarte sich aber so, das ist der Vers 1. Und im letzten Vers heißt es dann, das ist nur das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte. Also da knallt Gott in sein Wort das ganz deutlich hin dreimal. So funktioniert Offenbarung bei den Topstars. Nicht? Das ist ja nicht irgendjemand, wo das ist halt nicht. Das ist Petrus, das ist Thomas, das ist Johannes, das ist Jakobus halt. Das sind zwei andere Jünger, sind dabei halt nicht. Das sind die Topstars des Glaubens. Und die bekommen Offenbarung worüber geschenkt? Über das, was wir da gelesen haben. Jetzt müssen wir das noch einmal so ventilieren. Also ich bin da dran hängen geblieben, deshalb denke ich drüber nach. So funktioniert Offenbarung. Wir fahren ja nicht auf den See Genezareth und schmeißen Netze aus. Das ist nicht gemeint, dass wir dann sagen, da erleben wir die Offenbarung. Nein, wenn wir diese ganze Perikope, diese 14 Verse lesen, da kommt ja eins immer wieder hoch, wenn man ein bisschen in der Bibel zu Hause ist und sagt man, ja, das ist doch genau wie beim Seewandel. Das war die erste Lesung heute, nicht? Petrus, der da geht auf dem Wasser halt nicht und hat Angst halt, diese Begegnung und sie erkennen ihn nicht. Ist genau wie in Matthäus 19. Ist genau wie bei der Speisung der 5000. Die haben auch nichts zu essen. Habt ihr was zu essen? Nein, wir haben nichts. Und auf einmal ist viel mehr da. Auch da bei der Speisung der 5000 sind es ja Fische und Brote. Es ist genau dasselbe wie Lukas 5 bei der Berufung, bei dem Fischzug. Erst haben sie nichts gefangen, dann fangen sie ganz viel. Das ist genau dasselbe wie beim Abendmahl, dass Jesus ihnen das Brot reicht halt. Oder auch, dass Petrus ganz schnell zu Jesus wollte. Das ist genau dasselbe wie, als sie zum Grab kommen. Also das heißt, es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge in diesen 14 Versen, die wir in den anderen Evangelien, in den Geschichten auch schon finden. Genau dieselben Motive, genau dieselben Erzählungen, genau dieselben Bilder, die gebraucht werden. Da fragt man sich, warum denn so eine Art summarische Zusammenfassung? Und für meine Antwort darauf, meine Überlegung ist die, dass ich sage, damit will Gott uns sagen, ich bin in meinem Handeln immer derselbe. So wie ich zuverlässig gehandelt habe und Petrus mit Fischen versorgt habe, damals schon bei seiner Berufung, also mit dem, was er materiell braucht, so tue ich das auch hier. So wie ich war, so bin ich. Und so werde ich sein. Wenn wir eines Tages Petrus in der Ewigkeit begegnen und ihn fragen, hast du jemals Mangel in deinem Dienst gehabt bei all den Missionsreisen, die du getan hast, würde er sagen, nö, der Herr hat mich immer gut versorgt. So wie Gott ist, wie er war, so ist er und so wird er immer sein. Und daran will uns diese Geschichte erinnern, dass er zuverlässig ist in seinem Vergeben, in seiner Liebe, in seiner Hilfe, in seinem Trost, in seiner Führung, all das, was wir erlebt haben, all das, was die Jünger erlebt hatten in den 3 Jahren mit Jesus, das kriegen sie hier in dieser kleinen Begebenheit, in diesen wenigen Stunden noch einmal vor Augen geführt, dass Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, so steht es auch in unserem Gemeindesaal, dass wir uns darauf verlassen können, ich ändere mich nicht und habt keine Angst vor den veränderten Zeiten, die auf euch zukommen, die dann so große Furcht einflößen. Habt keine Angst, ich bin doch da. Und so wie ich an euch gehandelt habe, so werde ich auch weiterhin handeln. Ich sagte zu Beginn, das ist eine persönliche Predigt. Das ist für mich eine ganz starke Botschaft, dass ich weiß, der Gott, mit dem ich schon so vieles erlebt habe, der mich so unfassbar gesegnet hat, der mich durchs Abi, durch die Examina gebracht hat, der mir an so vielen Dingen Gebetserhörung geschenkt hat, wo ich seine Hilfe, Fürsorge, alles habe erleben dürfen. Der war nicht nur in der Vergangenheit für mich da, der ist nicht nur heute für mich da, der ist auch in der Zukunft für mich da. Er ändert sich ja nicht, er ist immer derselbe. Daran erinnert mich diese Geschichte. Und wenn ich auf mein Leben gucke, dann darf ich genau dasselbe wie die Jünger feststellen. Ja, der Heiland bleibt gleich. Mit seiner Hilfe kann ich zuverlässig rechnen, auch bei dem, was neu wird. Er ist da. Das möchte ich zum Schluss dieser Predigt dir zusprechen. In deiner Situation stehend, wo du dich vielleicht fragst, wie wird es denn jetzt alles werden? Die neue Zeit, die großen Veränderungen halt, all das, die Zeitenwende, die kommt, die mich auch betreffen wird. Einer ist da, der unveränderlich ist, Jesus Christus. Und so, wie er dir geholfen hat, was du selber ganz persönlich weißt, wie dir zur Seite gestanden hat, so steht er dir auch heute zur Seite. Zweifel da bloß nicht dran. Und so wird er dir auch alle Tage deines Lebens zur Seite stehen. Du brauchst gar keine Angst zu haben. Daran erinnert mich diese Geschichte und daran möchte ich dich erinnern, dass der, der immer war, der heute ist, auch in Zukunft für dich da sein wird, mit seiner Liebe, mit seiner Hilfe und mit seiner Führung. Spekulationen über den Sprung ins Wasser. Die Spekulation über den Sprung, über das Obergewand, über die 153, über den Fels und über die Offenbarung. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.